Jeder erinnert sich an seine Kindheit, auch wenn sie lange zurückliegt. Mal sind die Erinnerungen diffuser, mal deutlicher. In meinem Fall waren sie jedenfalls so lebendig, dass ich misstrauisch wurde, als ich die öffentliche Debatte über die Betreuung von Kindern außerhalb des Elternhauses verfolgte. Wobei von Debatte kaum die Rede sein kann. Egal, ob die Familienministerin Renate Schmidt, Ursula von der Leyen oder Manuela Schwesig heißt. In der Politik herrscht seit Jahren nahezu einhellig die Meinung vor, dass Kindern nichts Besseres passieren kann, als den ganzen Tag in der Krippe, dann im Kindergarten und später in der Schule zu verbringen. Für einige Kinder stimmt das vielleicht tatsächlich, aber für alle? Ich glaube das nicht. Vieles in meiner Kindheit, woran ich mich heute gern erinnere, spielte sich jenseits von Kindergarten und Schule ab. Nicht, dass ich ungern in den Kindergarten oder die Grundschule gegangen wäre, aber den ganzen Tag? Auf keinen Fall. Wenn es im Sommer hitzefrei gab, was heute übrigens weitgehend abgeschafft ist, weil es nur noch schwer in den eng getakteten Familienalltag passt, wenn das Kind eine Stunde eher vor der Haustür steht, rannte ich und alle anderen Kinder mit mir jubelnd aus dem Schulhaus. Es gab zwar keinen speziellen Grund, denn zu Hause warteten keine Highlights, nur das Übliche. Fußballspielen, Versteckspielen, Schnitzen. Die Mädchen vertrieben sich den Tag mit Schaukeln, Gummitwist, Seilhüpfen und 100 anderen Dingen. Wir wurden nicht betreut oder gefördert, sondern waren einfach glücklich, wenn wir am Nachmittag tun und lassen konnten, was wir wollten. Manchmal war uns auch langweilig und nicht alles, was wir dagegen unternommen haben, deckte sich mit dem, was Lehrer, Pädagogen oder Politiker unter sinnvoller Freizeitgestaltung verstehen. Aber es war unsere Gestaltung. Die Soziologen haben dafür den Begriff Straßenkindheit erfunden. Für uns bedeutete das Freiheit. Der naheliegende Gedanke, dass Kindheit eben auch darin besteht, zu tun und zu lassen, was man will, ohne Gängelung, Vorschriften und ständige Kontrolle durch Erwachsene, scheint völlig verloren gegangen zu sein. Obwohl die Frage nach dem Erleben unserer Kinder im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion für und gegen Fremdbetreuung und Ganztagsschule stehen müsste, wird sie überhaupt nicht thematisiert. Kollektiver Gedächtnisschwund? Die Kindheit, wie ich sie erlebt habe, war schließlich die Kindheit von Millionen Kindern in Deutschland und anderswo. Die Generation der heute 30, 40, 50-Jährigen hat in hohem Maße davon profitiert, dass ihnen ihre Eltern, in der Praxis vor allem die Mütter, diese Freiheit ermöglichten. Als Jugendliche grölten sie »We don't need no education«, um ihren Widerstand gegen Kontrolle und Normierung durch die Schule auszudrücken. Und noch viel später lasen sie den eigenen Kindern aus Pippi Langstrumpf vor, von einem Kind also, das dem Jugendamt die lange Nase zeigt und es keine 2 Stunden in der Schule aushält, weil ihm das Korsett des Unterrichts zu eng ist. Hätte dieser Elterngeneration nicht auffallen müssen, dass sich ihre Kinder eher mit der schwer erziehbaren Pippi identifizierten, als mit den streb- und gehorsamen Geschwistern Tommy und Annika? Gerade deshalb finden doch viele Eltern das Buch seit Jahrzehnten so wertvoll, weil sie insgeheim wünschen, ein wenig von Pippis ungezügeltem Freiheitsdrang und Selbstbewusstsein möge auf ihre eigenen Kinder abfärben. Warum überlassen dann Eltern heute ihre Kinder ohne Zögern der staatlichen Betreuung? Warum vertrauen sie darauf, dass ihre Kinder in mehr oder weniger gut ausgestatteten Einrichtungen mit mehr oder weniger motiviertem Personal besser aufgehoben sind als zu Hause? Warum sind die Eltern nicht skeptischer gegenüber einer von Erziehern, Lehrern oder sonstigen Pädagogen geprägten und eingeengten Welt, obwohl sie doch selbst einen großen Teil ihrer Kindheit mit eher gemischten Gefühlen in dieser Welt verbracht haben? Warum halten sie es für erstrebenswert, dass Kinder den ganzen Tag in dieser Welt unterrichtet, gefördert, betreut, beschult, geformt, getriezt oder gelangweilt werden? Das sind zentrale Fragen, und ich bin überzeugt, dass die Antworten nur teilweise bei den Eltern zu finden sind. Eltern lieben heute ihre Kinder nicht weniger. Im Gegenteil. Umfragen und Studien zeigen, dass sie ihrem Nachwuchs emotional näher stehen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Das gilt besonders für die Väter. Umgekehrt haben Frauen heute selbstverständlich ebenso berufliche Möglichkeiten und Ambitionen wie Männer. Trotzdem behaupte ich, dass es eben nicht in erster Linie Wunsch der Eltern ist, die Kinder möglichst früh in fremde Hände zu geben. Vielmehr gründet die Entwicklung, Kinder früh und lange von ihren Eltern zu trennen, vor allem auf gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwängen. Das Familienministerium ist zu einer Unterabteilung des Wirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums verkommen. Familienpolitik dient vor allem dazu, den Sozialhaushalt zu entlasten, ausreichend Nachschub für den Arbeitsmarkt zu produzieren und mehr Steuereinnahmen zu generieren. Die Interessen und Wünsche der Familien, der Mütter, der Väter und der Kinder? Höchstens Nebensache. Schon vor 10 Jahren betonte Bert Rürup, seinerzeit Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, die Notwendigkeit einer Mobilisierung der sogenannten stillen Reserve, Frauen mit kleinen Kindern. Im Memorandum Familienleben, Impulse für eine familienbewusste Zeitpolitik, das 2009 vom Familienministerium herausgegeben wurde, ist von der 24-Stunden-7-Tage-Ökonomie die Rede. In dieser neuen Welt brauchten Eltern mehr Angebote zur ganztägigen Betreuung, um die Phasen der Nichterwerbstätigkeit zu überwinden. Im Jahr 2005 hatte die schwarz-rote Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, Kinder dürfen nicht länger ein Hindernis für Beruf und Karriere sein. Kinder sind also nicht mehr unsere Zukunft, sondern ein Hindernis? Nachdem die Pflege und Betreuung der Alten bereits aus vielen Familien ausgelagert wurde, ist nun der Nachwuchs an der Reihe, die zweite große und unproduktive Gruppe der Gesellschaft. Es geht darum, die produktiven Kräfte der Gesellschaft, die Gesunden und Arbeitsfähigen, von ihren sonstigen Verpflichtungen zu befreien, damit sie sich voll und ganz dem Erwerbsleben widmen können. Das ist das erklärte Ziel heutiger Familienpolitik, nachzulesen zum Beispiel im 7. und 8. Familienbericht der Bundesregierung. Es handelt sich um die Fortführung des Grundgedankens der von der Regierung Schröder geschaffenen Agenda 2010. Sozial ist, was Arbeit schafft. In diesem Sinn sind Kinder höchst unsozial, weil sie ihre Eltern von der Arbeit abhalten. Damit nicht genug. Der Staat maßt sich an, der bessere Erzieher unserer Kinder zu sein. Das zeigt sich an Aussagen wie jener von Ursula von der Leyen, die forderte, Kinder so früh wie möglich in die Welt zu schicken, denn ein Kind brauche mehr Anregungen und Impulse, als die Mutter allein ihm geben kann. Das sollte alle Eltern hellhörig machen, selbst wenn sie zu jener Gruppe gehören, die die mit mehr als 20 Milliarden Euro geschaffenen Krippen und Ganztagsschulen als Erleichterung empfinden. Eltern haben zwar kein umfassendes theoretisches Wissen wie Erzieher oder Lehrer, aber sie kennen ihr Kind besser als jeder andere Mensch. Wer 2 Kinder oder mehr hat, weiß meistens auch, wie grundverschieden Kinder sein können. Zu misstrauen ist deshalb jedem noch so renommierten Experten, der behauptet, Kinder seien in staatlicher Einheitsbetreuung besser aufgehoben als bei ihren Eltern zu Hause und würden dort auch besser gefördert. Der amerikanische Wissenschaftler und Psychologe Howard Gardner, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt hat, was Intelligenz ist, stellt beispielsweise fest, dass ein Kind in den ersten 4 Lebensjahren beiläufig von seinen Eltern mehr lernt als in der gesamten Schulzeit. Viele Psychologen, Psychiater und Kinderärzte warnen vor den eventuellen Folgen von zu früher und zu langer Fremdbetreuung. Sie beobachten mit Sorge, wie eine steigende Zahl von Kindern bereits im Alter von wenigen Monaten in Krippen abgegeben werden. Besonders problematisieren diese Experten, wenn die Kinder dort mehr als 4 Stunden täglich verbringen. Trotzdem fügen sich weite Teile der Bevölkerung dem Masterplan von der Leyen, ihrer Nachfolgerin Manuela Schwesig und anderer Politiker, auch weil uns wesentliche Informationen vorenthalten werden. Den Befürwortern der frühen Fremdbetreuung von Kindern ist es durch eine jahrelange einseitige Informationspolitik gelungen, ihr Ansinnen, das aus schlichtem Kosten-Nutzen-Denken heraus entstanden ist, der Öffentlichkeit als modern, sozial und gerecht zu verkaufen, als einen Ansatz, der überkommene Rollenmuster hinter sich lässt, als echte Emanzipation der Frauen, als Meilenstein auf dem Weg zur endgültigen Gleichberechtigung. Dabei ist der Gedanke, Kinder außerhalb der Familie großzuziehen, alles andere als neu. Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein, schrieb Friedrich Engels 1884. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig. In den beiden großen gesellschaftlichen Negativ-Utopien der Literatur des 20. Jahrhunderts, Schöne neue Welt von Aldous Huxley und 1984 von George Orwell, ist die Kindererziehung Aufgabe der herrschenden totalitären Macht und wird nicht der Familie überlassen. Ein Zufall, dass es sich jeweils um unfreie, totalitäre Gesellschaften handelt? Entspricht es unserer Vorstellung von einer humanen Gesellschaft, wenn unser Kind seine ersten Worte zu einer Kita-Betreuerin spricht und unsere Großmutter ihre letzten Worte zu einer Altenpflegerin? Fragt die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild. Die Antwort? Den Vorstellungen von einer humanen Gesellschaft entspricht es vielleicht nicht. Aber für das Bruttosozialprodukt rechnet es sich allemal, wenn Erzieher die Kinder von alten Betreuern betreuen, die wiederum die Eltern dieser Erzieher pflegen, die, wie gesagt, die Kinder dieser alten Betreuer betreuen. Besser jedenfalls, als wenn die Erzieher ihre eigenen Eltern pflegen und die alten Betreuer ihre eigenen Kinder erziehen, denn, das hat die Vergangenheit gelehrt, davon wächst die Wirtschaft nun mal nicht. Es zeigt sich die Kurzsichtigkeit unseres Wirtschaftssystems, das vor allem die Produktion belohnt und nicht die Reproduktion, obwohl Wirtschaft wie die gesamte Gesellschaft existenziell darauf angewiesen sind, dass genügend Nachwuchs geboren wird, der das System am Laufen hält. Mehr als 20 Milliarden Euro hat die Regierung in jüngster Vergangenheit in den Ausbau von Kinderkrippen und Ganztagsschulen investiert. Dieses Geld ist nicht vom Himmel gefallen. Die offiziellen Berichte und Statements zeigen mehr als deutlich, dass Politik und Wirtschaft für die vermeintlichen Geschenke eine Gegenleistung von den Familien erwarten, und zwar auch von den Familien, die von den Geschenken in keiner Weise profitieren und sie auch gar nicht wollen. Seit 1968 gibt die Bundesregierung alle 5 bis 10 Jahre einen Familienbericht heraus, in dem das Leitbild der Familie definiert wird und die federführende Kommission, vorwiegend Sozialwissenschaftler, ihre Empfehlungen für die künftige Familienpolitik abgibt. Allen Berichten liegt die Übereinkunft zugrunde, dass die Familie eine schützenswerte Institution darstellt. Letztlich das Fundament allen öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens und Schaffens in Deutschland. In dieser Tradition steht auch der 607 Seiten starke 7. Familienbericht der Bundesregierung, den eine 7-köpfige Expertenkommission Ende April 2006 in Berlin der Öffentlichkeit präsentierte. Der Bericht sei ein klares Bekenntnis zur Familie, bemerkte die zuständige Ministerin Ursula von der Leyen in ihrer Stellungnahme. Familie ist und bleibt das Zukunftsmodell unserer Gesellschaft. Damit verschwieg sie allerdings die zentrale Botschaft des Berichts. Familie hat nur dann eine Zukunft, wenn sie sich nach den Vorstellungen der Wirtschaft ändert. Die wesentlichen Motive für den Bericht sind der demografische Wandel, der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, das schlechte Abschneiden Deutschlands bei der PISA-Studie und die ökonomische Gleichstellung von Mann und Frau. Letztlich basieren alle Empfehlungen auf einer Grundannahme. Das in den deutschen Familien vorhandene Humankapital wird nicht hinreichend ausgeschöpft. Es geht um die Optimierung von Ressourcen, die in den Augen der Experten brach liegen. Und Brache bedeutet, auch wenn das so natürlich keiner der beteiligten Professoren formuliert, Frauen, die nichts Sinnvolleres zu tun haben, als zu Hause ihre Kinder zu erziehen. Kinder, die nichts Besseres zu tun haben, als zu Hause zu spielen. Die Familienpolitik der 80er Jahre habe noch darauf abgezielt, Familienarbeit, insbesondere die Erziehung von Kindern und die Betreuung kranker und pflegebedürftiger Angehöriger, als eine im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Bedeutung der Erwerbsarbeit vergleichbare Leistung anzuerkennen, konstatiert die Göttinger Rechtshistorikerin Eva Schumann. Die heutige Familienpolitik diene vor allem dazu, die Müttererwerbsquote zu steigern. Wiederholt berufen sich die Experten auf ein Gutachten des damaligen Wirtschaftsweisen Bert Rürup, der Frauen mit kleinen Kindern zurück in den Job bringen will. Durch eine bessere Koordination von familiären und beruflichen Anforderungen sei zudem ein Anstieg der Geburtenrate wahrscheinlich, so heißt es im Rürup-Bericht. Die Optimierung der kleinen Kinder ist den Experten zufolge nur durch eine Fremdbetreuung der Kinder erreichbar. In einer Gesellschaft mit schrumpfendem Erwerbspotenzial gelte es, die künftigen Arbeitskräfte besser auszubilden. Es kann nicht mehr nur die Quantität, sondern es muss auch die Qualität des Humankapitals zählen, stellt Rürup ohne Umschweife fest. Bereits bei Kleinkindern sei es lohnend, in Humankapital kognitive und soziale Schlüsselqualifikationen zu investieren. Qualitative Frühbetreuung sei nicht nur notwendig, um Müttern die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, sondern auch, um Fähigkeiten und Möglichkeiten des Kindes zu steigern. Der Bezug des Elterngeldes, so heißt es in dem Gutachten, soll auf ein Jahr begrenzt werden. Für die Zeit danach sehen die Experten vor, dass das Kind die Krippe besucht und die erziehende Mutter oder der erziehende Vater an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Der Wirtschaftsweise Rürup fordert eine noch kürzere Babypause für die Mütter, denn einer Entwertung von Humankapital aufgrund der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit kann entgegengewirkt werden, wenn diese Unterbrechung möglichst kurz gehalten wird. Das Humankapital einer Mutter, die nach wenigen Monaten wieder in ihren Beruf zurückkehrt, bleibt eher erhalten. Dies erfordert natürlich eine Anfangsinvestition in die Infrastruktur. Aber das Familienministerium argumentiert, die positiven Effekte auf die Entwicklung der kindlichen Fähigkeiten, die durch die Erziehung in den Krippen erzielt würden, könnten später viel Geld sparen. Etwa derart, dass geringere öffentlich finanzierte Mittel während der Schullaufbahn oder im Jugendhilfebereich nötig würden. Und später würden die früh Geförderten höhere Einkommen erzielen, seltener Sozialhilfe beziehen oder kriminell werden. Nicht zu vergessen die zusätzlichen Steuereinnahmen von den Müttern, die dann arbeiten und nicht mehr mit Sozialleistungen unterstützt werden müssen. Sicherheit geht über alles. Die Risiken des Alltags sollen für Kinder möglichst minimiert werden. Zumindest was die Welt der Produkte angeht, dulden Eltern keine Kompromisse. Umso erstaunlicher ist, dass dieses Sicherheitsdenken nicht genauso einsetzt, wenn es um die geistige Umgebung und das psychische Erleben ihrer kleinen Kinder geht, die den ganzen Tag lang getrennt von ihnen verbringen. Natürlich gibt es viele Politiker und Experten, die Eltern darin bestärken, aber auch genügend, die eindringlich davor warnen. Man stelle sich vor, die Leiterin einer Kinderkrippe, Männer sind in dieser Branche nun einmal die absolute Ausnahme, nimmt die jungen Eltern, die sich bei ihr um einen Platz für ihr Kind bewerben, beiseite und sagt: »Freut uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Ihr Kind wird sich bei uns sicher wohlfühlen. Trotzdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass viele Kinder den Aufenthalt hier als stressig empfinden. Bei manchen Kindern wird dieser Stress auch chronisch, was natürlich nicht der optimale Start ins Leben ist. Außerdem sind unsere Kinder ein bisschen aggressiver und widerspenstiger als andere. Natürlich wird sich ihr Kind bei uns auch öfter mit Krankheiten anstecken als zu Hause. Das ist leider unvermeidlich beim täglichen Kontakt mit anderen Kindern. Eine Krippe ist nun mal eine Bakterienschleuder. Dafür wird ihr Kind hier viele neue Kinder kennenlernen und, wenn alles glatt läuft, eine gute Beziehung zu unseren Erziehern aufbauen. Gut, das heißt eventuell, dass die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Kind darunter leidet. Aber keine Angst, so schlimm wird es schon nicht kommen. Solche Worte werden junge Eltern kaum zu hören bekommen, wenn sie sich bei einer Krippe vorstellen. Wenn doch, würden sie die Einrichtung ziemlich schnell wieder verlassen und ihr Kind an einem anderen Ort unterbringen, der mehr Vertrauen erweckt. Und nicht wenige würden auf die Barrikaden gehen, ihre Kinder dort abzugeben, um arbeiten und die Existenz der Familie sichern zu können. Sie würden fragen, wie die Politik überhaupt zulassen und fördern könne, dass der Staat und private Träger Betreuungseinrichtungen betreiben, die möglicherweise das Kindeswohl gefährden. Und warum diese Risiken stillschweigend hingenommen werden. Deshalb werden Eltern kaum je einen solchen Vortrag hören, obwohl er durchaus im Einklang mit dem wäre, was die Wissenschaft über Kinderkrippen herausgefunden hat. Der amerikanische Psychologe Jay Belsky hatte keinerlei Vorbehalte gegen Krippen, im Gegenteil. Als er 1986 seine Forschungen aufnahm, wollte er vor allem studieren, wie Kleinkinder von der Gruppenbetreuung profitierten. Anders als erwartet fand er eindeutige Hinweise, dass der Aufenthalt den jüngsten Kindern offenbar doch nicht so gut tat. Jedenfalls zeigten sie später ein erhöhtes Maß an Aggression und weniger Bereitschaft, sich Regeln und Anweisungen von Eltern oder Lehrern zu fügen. Belsky veröffentlichte seine Erkenntnisse in einem Aufsatz, überschrieben mit der vorsichtigen Frage, ob die Betreuung von Kleinkindern in Krippen Anlass zur Sorge gebe. Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die die Gefahren einer Betreuung von Kleinkindern in Krippen sehr konkret benannt und nachgewiesen haben. Das Problem praktisch aller Studien besteht darin, dass sich die Hauptbetroffenen, die Kleinkinder, selbst noch nicht äußern können. Deshalb suchen die Forscher nach objektiv messbaren Daten. Ein solcher Wert ist der Pegel des Stresshormons Cortisol. Experten nehmen Stress bei Kleinkindern sehr ernst. So warnt die Hamburger Kinderpsychiaterin Carola Bindt, hoher Stress in der frühen Kindheit prägt langfristig. Wenn Stress chronisch wird, beeinträchtigt das die Gesundheit und das Sozialverhalten der Betroffenen, macht sie anfälliger für Sucht und Depression, und zwar ein Leben lang. Es hat sich herausgestellt, dass der Pegel des Stresshormons Cortisol bei Kindern, die tagsüber in Krippen betreut werden, stark erhöht ist. Auch bei Kindern, die tagsüber zu Hause sind, steigt der Wert morgens an, sinkt aber im Laufe des Tages wieder. Bei Krippenkindern bleibt er konstant hoch oder steigt sogar immer weiter. Laut dem Bielefelder Kinder- und Jugendarzt Rainer Böhm, Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums in Bielefeld, sei diese Diskrepanz ein untrügliches Anzeichen einer erheblichen und chronischen Stressbelastung. Die Belastung der Kinder in den Krippen ließe sich sogar mit den Stressreaktionen von Managern vergleichen, die im Beruf extremen Anforderungen ausgesetzt sind. Der menschliche Körper hat als Reaktion auf diese Daueranspannung einen Notfallmechanismus entwickelt, um sein Gehirn wenigstens ein bisschen zu schützen. Der Mechanismus lasse sich auch bei Kleinkindern in Krippen beobachten, erklärt der Kinderarzt Böhm. Der morgendliche Cortisolwert werde zunehmend heruntergefahren, um die Gesamtmenge an Cortisol, die auf das Hirngewebe einwirken kann, zu reduzieren. Diesen Effekt konnten Wissenschaftler bei Kleinkindern feststellen, die unter völlig verschiedenen Bedingungen aufwuchsen, in rumänischen und russischen Waisenhäusern ebenso wie in Kinderkrippen von westlichen Industrieländern. Eine Untersuchung der Universität Cambridge im Jahr 2005 ergab, dass sich der Hormonspiegel bei Kleinkindern, die neu in die Krippen kamen, in den ersten 9 Tagen der Kinderbetreuung verdoppelte. Auch nach 5 Monaten wich der Wert noch deutlich von der Norm ab. Eine wichtige Erkenntnis dieser Studie, schreibt der australische Familienpsychologe Steve Bidulph, bestehe darin, dass man nach 5 Monaten das Gefühl hatte, die Kinder hätten sich gut eingelebt, weil sie äußerlich keine Anzeichen von Stress erkennen ließen. Aber die Cortisolwerte zeigten, dass sie innerlich verängstigt waren und sich nicht wohl fühlten. Es ist eine einhellige Beobachtung, die alle Cortisolstudien teilen, dass Kinder nach einiger Zeit den Eindruck machen, sie kämen mit dem Stress zurecht, einfach weil sie gelernt haben, ihre innere Aufgeregtheit zu verbergen. Es gibt auch Forschungsergebnisse, die belegen, dass der Stress, den Kinder in frühen Jahren in Betreuungseinrichtungen erlebt haben, sie langfristig beeinträchtigen kann. 1991 begann in den Vereinigten Staaten eine groß angelegte Untersuchung, die vom National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, mit $200 Millionen finanziert wurde. Die Forscher wählten Familien in 10 verschiedenen Städten der USA aus, die gerade Nachwuchs bekommen hatten. Sie verfolgten über Jahre, wie die Kinder aufwuchsen, befragten die Eltern wiederholt zu deren Verhalten und dem gemeinsamen Leben. Auch die Messung des Stresshormons Cortisol zählte in der Endphase der Großstudie zum Untersuchungsrepertoire. Ergebnis? Der morgendliche Cortisolpegel von 15-Jährigen, die schon früh und umfangreich in Krippen betreut worden waren, wich deutlich von den Werten anderer 15-Jähriger ohne Krippenerfahrung ab und war näher an den Werten von Kindern, die in der Familie emotional vernachlässigt oder misshandelt worden waren, so Kinderarzt Rainer Böhm. Das deutet darauf hin, dass Krippenbetreuung die Stressregulation auch langfristig negativ beeinflusst und das in der Öffentlichkeit verbreitete Mantra ist falsch, alle Probleme der Krippenbetreuung ließen sich allein mit Qualität lösen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Stressbelastung die Widerstandskräfte des Körpers schwächt. Wiederholt haben Untersuchungen ergeben, dass Krippenkinder häufiger krank sind. Verglichen mit Familienkindern erkranken sie 3-mal so häufig an Grippe, leiden 6-mal so häufig unter Mittelohrentzündungen und 7-mal so häufig unter Lungenerkrankungen. Das zeigten bereits Studien in der früheren DDR, die damals allerdings der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Andere Untersuchungen belegten, dass Krippenkinder anfälliger für Kopfschmerzen und Immunkrankheiten wie Neurodermitis sind. Darüber hinaus hat sich der Verdacht, den der US-Psychologe Jay Belsky in den 80er Jahren noch mit einem Fragezeichen formulierte, mittlerweile erhärtet. Kinder, die schon in frühem Alter über viele Stunden täglich in Krippen betreut werden, sind später aggressiver und widerspenstiger als ihre Altersgenossen, die zu Hause aufwuchsen. 1/4 der Kinder aus der NICHD-Studie, die schon früh ganztags betreut wurden, zeigte im Alter von 4 Jahren ein Problemverhalten, das dem klinischen Risikobereich zugeordnet werden muss, erläutert Böhm. Später konnten bei den inzwischen 15 Jahre alten Jugendlichen signifikante Verhaltensauffälligkeiten festgestellt werden. Die Studie führt unter anderem Rauschgiftgebrauch, Diebstahl und Vandalismus an. Belsky räumt ein, dass diese Effekte vergleichsweise gering seien. Eltern könnten deshalb zum Schluss kommen, dass kein Anlass zur Sorge bestehe. Aus der Sicht der Politik aber stelle sich die Sache in jedem Fall problematisch dar. Man müsse sich nur eine Klasse mit 30 Schülern vorstellen, in der 2/3 etwas aggressiver und undisziplinierter seien, verglichen mit einer Klasse, in der das nur auf jeden 10. Schüler zutreffe. Was, fragt Belsky, bedeutet das für die Lehrer, die in dieser Umgebung unterrichten? Was bedeutet es für die Gesellschaft? Belsky zieht einen drastischen Vergleich zum Straßenverkehr. Es ist nicht das eine Auto, das die Luft in London oder Los Angeles verschmutzt. Es sind alle Autos zusammen.